Wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern, dass Jesus, nachdem er nicht nur auferstanden ist, sondern dann auch in den Himmel zu seinem Vater zurückgekehrt ist, dass er dann durch seinen Heiligen Geist wiedergekommen ist und sein Versprechen eingelöst hat, was er seinen Jüngern gegeben hatte, dass er sie nicht verwaist zurücklassen wird, sondern wiederkommen wird. Ich habe einen Predigttext für heute. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, den zu Pfingsten zu nehmen, aber ich konnte nicht von ihm lassen. Ich habe irgendwie gemerkt, ich möchte ihn doch bringen. Ich denke nämlich, er ist wichtig für die heutige Zeit. Und wir feiern ja nicht Pfingsten, damit der Heilige Geist heute ausgegossen wird. Das ist vor knapp 2000 Jahren passiert, sondern der Heilige Geist ist ja da. Er ist ja in unserem Glauben lebendig. Sonst könnten wir ja gar nicht an Jesus glauben. Das heißt, der Heilige Geist ist bei allen, die mit Jesus leben, schon längst da. Er füllt schon ihr Leben aus. Aber es ist halt die Frage, wie viel Raum er in ihrem Leben ausfüllen kann, wie viel Raum der Heilige Geist in meinem Denken haben kann und dann auch in meinem Handeln gewinnen kann. Ich lese uns jetzt den Text, aber schnallt euch gut an. Das ist aus dem Jakobusbrief. Ich kann es nicht lassen. Ich will den auch irgendwann mal mit euch beenden. Und das ist der heftigste Gerichtstext, den es im Jakobusbrief meiner Ansicht nach gibt. Und der hat es echt in sich. Und als ich vor 2 Jahren schon mal über den Text gestolpert bin, dachte ich, oh krass, dass sowas in der Bibel steht und eigentlich ziemlich gut zu unserer heutigen Zeit passt. Also, haltet euch fest. Klappt es? Jawohl. Jakobus 5, ab Vers 1. Wohlan nun, ihr Reichen. Ihr Reichen, jetzt seid ihr dran, hätte man auch übersetzen können. Weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Dann ab Vers 4 weiter, siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Harter Tobak. Da ist ja gar keine Hoffnung drin für die Reichen, ne? Also knallharte Gerichtsansage, was alles kommen wird, was sie getan haben, warum das auch so kommt. Als ich den Text vor 2 Jahren das erste Mal so wirklich bewusst wahrgenommen habe beim Bibellesen, da bin ich wirklich erschrocken, weil ich dachte, der beschreibt irgendwie unsere heutige Zeit und das war vor 2000 Jahren in etwa. Diese westliche Wohlstandskultur, in der wir leben, unser kapitalistisches Weltwirtschaftssystem, das ist für mich da drin zu erkennen gewesen. Und gerade dieses, wie wir Menschen ausbeuten, unser Wohlstand hier, den wir in der westlichen Kultur haben, der kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern da tun ja andere Leute auf der Welt was für wesentlich geringere Löhne zu wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen und wir leben hier im Grunde in Saus und Braus. Also hier ist ja vom Schlachttag geredet, wie man feiert, wenn man geschlachtet hat, ein großes Schlachtfest, und bei uns in der Gesellschaft ist dieses fast ein Dauerzustand. Wir hatten ja vor ein paar Monaten uns mal ein bisschen mit dem Thema Fleischkonsum beschäftigt und in solchen Zusammenhängen habe ich dann gehört von Leuten, die gesagt haben, na ja, früher da gab es einmal pro Woche Fleisch am Sonntag und mehr nicht. Und das war ein besonderer Tag, man hat sich drauf gefreut und wir sind es jetzt gewohnt. Also so bin ich aufgewachsen, es kann jeden Tag Fleisch geben. Das war nichts Besonderes mehr. Dieser Lebensstandard, den wir hier haben bei uns in der westlichen Welt, der ist weltgeschichtlich überhaupt nicht normal. Wenn ich noch höre aus früheren Zeiten von Großeltern oder sowas, wenn die erzählt haben, wie da das Leben war, da gab es nicht diese Fülle, diesen Überfluss. Also ich bin echt erschrocken, als ich diesen Text gelesen habe, weil wenn es stimmt, dass wir auch damit im Blick sind mit diesem Text, was unseren, sagen wir, Lebensstandard, unseren Wohlstand, unseren Reichtum betrifft, dann trifft ja vielleicht auch auf uns zu, was da drin beschrieben ist, was uns droht, was auf uns zukommt. Und wäre dann schon was ziemlich Schlimmes, was wir erleben müssen, was auf uns zukäme. Ich weiß nicht, wie es euch mit Corona ging. Also ich persönlich bin jetzt durch Corona nicht zu sehr beeinträchtigt gewesen, außer halt durch die allgemeinen Beschränkungen. Die zweimal, wo ich Corona hatte, ist es recht glimpflich an mir vorbeigegangen. Ich habe jetzt nicht mit Long-Covid zu kämpfen. Ich habe auch keine Angehörigen verloren in der Zeit, auf eine furchtbare Weise, wo man nicht mal vielleicht persönlich vorhin Abschied nehmen konnte. Also es gab schon Schicksale, was ich so mitgekriegt habe, das war schon ziemlich heftig. Ich kenne auch Leute, die heute noch sehr heftig unter den Nachwirkungen von Corona leiden, deren Leben da wirklich dadurch richtig aus den Fugen geraten ist. Meiner Wahrnehmung nach ist es aber jetzt nicht beim Großteil der Bevölkerung so passiert, dass deren Leben so massiv aus den Fugen geraten ist, sondern irgendwie, es geht dann doch irgendwie wieder weiter, wo man sich so fragt, haben wir daraus gelernt, aus dem, was mal als Erschütterung mal so 2 Jahre, 3 Jahre uns mitgenommen hat? Dann auch diese Katastrophe da im Ahrtal, wo ganze Häuser weggeschwemmt wurden durch diese riesen Flutwelle. Die Bilder sind reingeknallt in den Geist, hat die Seele erschüttert. Halbes Jahr später war es wieder vergessen. Dann hat der Krieg begonnen in der Ukraine. Man hat so das Gefühl, wir haben uns wieder dran gewöhnt irgendwie. Und mich beschleicht so ein ungutes Gefühl, ob das alles so Vorwehen sind, durch die Gott uns vorbereiten möchte auf viel, viel größere Umwälzungen. Mit der Klimakatastrophe, die ist ja schon seit Jahrzehnten vorhergesagt, langsam kommt sie vielleicht auch ein bisschen so an in unserem Bewusstsein, dass das vielleicht tatsächlich wahr wird, dass die Meeresspiegel tatsächlich steigen, dass die Wetterextreme immer mehr zunehmen, dass es immer alles schwieriger wird. Angesichts dieses echt harten Textes kommt mir das, was wir so die letzten Jahre erlebt haben, noch sehr milde vor, noch sehr sachte, wie Gott vielleicht uns dabei ist, rauszuholen aus unserem, aus unserer Wohlstandsblase, sage ich mal so, wo man so irgendwie in dem Reichtum der hiesigen Welt einigermaßen sorglos leben kann, wenn man jetzt nicht zu heftige eigene Probleme hat, gibt es ja auch gesundheitlich oder finanziell oder was auch immer. Aber im Großen und Ganzen leben wir eigentlich schon noch auf einer Insel der Seligen hier. Und das ist letztlich kapitalistische Weltwirtschaftssystem, in dem wir leben. Das hat uns über Jahrzehnte viel Wohlergehen für die breite Masse bereitet. Und da sind auch viele gute Errungenschaften und Entwicklungen, die begleitend mitgelaufen sind. Aber es steckt doch in diesem System etwas sehr, sehr Ungesundes, was man eigentlich erkennen könnte. Ein Karl Marx hat es schon damals in Worte gefasst. Wie dann der Marxismus umgesetzt wurde, war wieder auch Käse. Von daher hat man nicht so das Gefühl, das hat wirklich was gebracht. Hat die Sachen auch nicht besser gemacht. Aber es so Hinweise für mich, die ich eigentlich auch schon länger kenne, aber es braucht so ein bisschen, bis das ins Bewusstsein tiefer reinsackt, Hinweise, dass in diesem System, in dem wir leben, was gewaltig faul ist, das sind zum Beispiel solche Aussagen wie, wir es immer wieder hören, der Wirtschaft geht es nur gut, wenn es weiter wächst, wenn sie weiter wächst, die Wirtschaft. Weil wenn man das mal zu Ende denkt, wirtschaftliches Wachstum, das kann doch in einer begrenzten Welt nicht ewig so weitergehen. Da ist doch schon irgendwas schräg drin. Und das ist so, habe ich neulich mal eine Sendung gesehen, so nach dem Zweiten Weltkrieg oder so um die Zeit rum, ist das so richtig gepusht worden, darauf kommt es an und wir glauben das alle. Und wenn die Wirtschaft nicht wächst, oh weh, oh weh, oh weh, dann brechen schon wieder die Aktien ein, dann an den Kapitalmärkten wird es dann wieder schlimm und so weiter. Also wenn ich dann Nachrichten gucke, merke ich, oh, ich kriege dann richtig Angst, was wird werden und so weiter. Das ist so eine Sache, wo wir irgendwie eigentlich aufhorchen könnten, wem dient eigentlich dieses ständige Wirtschaftswachstum? Die Reichen werden immer reicher. Die Armen, ja, werden nicht in dem Maß reicher. Hat mir mal einer gesagt, die Staatsverschuldung hat in dem Maß zugenommen über die Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte, wie die Guthaben der Reichen zugenommen haben. Oh, was passiert da eigentlich bei uns? Unseren Lebensstandard, den wir haben, ich meine, wir sind jetzt alle nicht so die Superreichen, ja? Also, die jetzt hier richtig mehrere Millionen irgendwie auf der Kante haben und so weiter und ständig im Urlaub sein können und was weiß ich wie. Aber unser Lebensstandard, den meisten von uns, ermöglicht er doch eigentlich ein recht komfortables Leben, ausreichend, dass man klarkommt. Wahrscheinlich hat kaum einer von uns wirklich, dass er beim Vater unser bitten muss, täglich unser tägliches Brot gib uns heute. Wie kriege ich meine Familie satt? Wie kriege ich mich selber satt? Kriege ich genug Kleidung? Habe ich Wohnraum und so weiter? Es gibt Menschen, die da tatsächlich so leiden, gerade die von anderen Ländern hierher gekommen sind, weil es dort nicht mehr ging. Da erleben wir es vielleicht. Aber wir hier als Deutsche, Etablierte, unser Lebensstandard ermöglicht uns eigentlich ein recht gutes Leben. Und wenn wir unseren Lebensstandard jetzt allen Menschen auf der Welt so ermöglichen wollten, diese Ressourcen gäbe es gar nicht bei uns auf der Erde. Also das ist total ungerecht, dass es uns so gut geht und anderen, die haben nicht mal das Nötigste zum Leben auf dieser Erde. Und von der Umweltbelastung und Umweltzerstörung gar nicht zu reden, wenn wir diesen Lebensstandard, unseren Lebensstil kopieren wollten für jeden Menschen auf dieser Erde. Das sind für mich alles so Hinweise, das kann nicht stimmen, wie wir aufgestellt sind als Gesellschaft. Da ist was grundsätzlich falsch, grundsätzlich ungesund drin. Sodass dieses ganze System eigentlich krank ist. Und wenn man in die Bibel schaut, man kann auch sagen, es ist nicht an den Werten Gottes orientiert. Anderes Beispiel ist Arbeitsbedingungen in Billigstlohnländern, ja? Oder auf deutschen Spargelfeldern. Die Leute, die hier nach Deutschland kommen, um eben Geld zu verdienen, die sind bereit noch zu malochen, um wenigstens ein bisschen Geld an ihre Familien dann schicken zu können. Und die lassen Sachen mit sich machen, da würden wir sagen, das brauche ich mir nicht antun, nö. Da bin ich mir vielleicht sogar zu gut für. Und halt dann lieber die Hand auf, dass der Staat mich dann eben und die Gesellschaft dann mich dann versorgt. Das ist auch nicht richtig. Wenn es stimmt, was ich so erahne von diesem Text her, dann ist es eine erschreckende Wahrheit, die uns der Heilige Geist an Pfingsten 2023 vielleicht das erste Mal vor Augen malt oder uns wieder daran erinnert, weil ich glaube, die meisten haben dieses Unbehagen, spätestens seit jetzt Corona und wie das läuft und jetzt auch nochmal der Krieg mit der Ukraine. Irgendwie wird es vermutlich nicht so weitergehen wie bisher. Und dieses ganze Schulden machen, um dann Probleme zu lösen, das verlagert ja nur die Probleme in die Zukunft, in die nächsten Generationen. Löst ja kein einziges Problem. Mir kommt so vor, dass dieses System, in dem wir leben, das uns noch ein recht gutes Leben ermöglicht, dass das wirklich als Ganzes krank ist, weil es nicht an den Werten Gottes orientiert ist. Weil die Entwicklung dieser Welt eben ohne Gott stattfindet, bei den Reichen, bei den Mächtigen, bei dem, was sich aber auch so einfach entwickelt. Wir machen das ja alles mit. Also wir sind ja jetzt nicht so, dass wir sagen können, nur da gibt es ein paar böse Menschen auf dieser Erde, sondern wir profitieren ja letztlich auch von diesem Missverhältnis, das da ist. Es ist eine erschreckende Wahrheit, die uns da vor Augen gestellt wird in der Vorschau. So richtig heftig erwischt hat es uns nicht und wirklich schlimm wird es aber dann, wenn wir es erleben müssten. Und ich habe deswegen die Überschrift so gewählt, passend zum Pfingstfest: Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Die ist wichtig, damit wir aufwachen, damit wir was verändern können. Aber er ist auch ein Geist voller Hoffnung. Weil Gott möchte nicht, dass wir zugrunde gehen. Er möchte nicht, dass wir diese Welt zugrunde richten, uns selbst und andere. Gott will uns auch das ersparen, was aus all dem wird, was, wenn wir nicht seinem Willen folgen und wenn wir ohne ihn leben. Dazu ist ganz wichtig, eine ganz wichtige Erkenntnis, ganz wichtiges Eingeständnis, dass wir ohne Gott ein Nichts sind, dass ich ohne Gott ein Nichts bin. Ich lebe nur als Tobias Meisinger, weil Gott mir das Leben gegeben hat, weil er mich erhält, weil er mir gnädig ist, jeden Tag aufs Neue und mir die Chance gibt, weiter auf ihn zuzuwachsen. Ohne Gott bin ich ein Nichts. Ohne Gott sind wir alle ein Nichts. Aber in Gott, da werden wir alles sein, weil Gott alles in sich beinhaltet. Und wenn er uns mit reinnimmt, dann ist alles möglich. Und es geht letztlich um die Frage, worauf kommt es im Leben eigentlich an? Ist der Sinn des Lebens, wie der Jammerlappen es meinte, erkannt zu haben, jetzt Geld zu horten? Der Sinn des Lebens, reich zu sein. Ich will was Sinnvolles machen, ich werde reich. Ja? Das ist das, was die Gesellschaft uns so vermittelt. Jeder Mensch wird in seinem Leben, jede Generation muss dann auch in ihrer Zeit für sich das wirklich diese Frage beantworten. Worauf kommt es letztlich an? Und von der Bibel her ist ganz klar, wir werden uns selbst aus eigener Kraft nicht retten können. Nicht hier in dieser Welt und schon gar nicht für die Ewigkeit. Deswegen ist Jesus ja auch gekommen als Brücke, als Bindeglied zwischen Gott und uns. Er ist gekommen, gestorben, auferstanden, damit Hoffnung für uns entsteht. Hoffnung, dass es nicht so bleiben muss, nicht so krank bleiben muss im eigenen Leben, im eigenen Denken, im eigenen Handeln und auch so in dieser Welt, wie es läuft. Dass es nicht so bleiben muss. Ich habe noch ein paar Texte aus der Bibel mitgebracht als Ergänzung zu dem, weil ich fand es einfach zu schwer und zu perspektivlos, was da in diesem Jakobustext steht. Aber die Bibel ist ja viel, viel breiter und größer angelegt als jetzt nur diese paar Verse aus dem Jakobus. Und da möchte ich euch einfach jetzt einen Text vorlesen von Paulus. Als ein Beispiel, wie der vor 2000 Jahren in seiner persönlichen Lebenssituation in der Begegnung mit Jesus gecheckt hat, für sich gecheckt hat, worauf kommt es an, was zählt im Leben letztlich, und er hat dann eine volle Kehrtwendung hingelegt und sein Leben komplett neu ausgerichtet. Ich lese uns vor, irgendwie klappt das mit dem Klicker nicht, ah doch, jetzt haben wir einen. Okay, also, ich sag's euch einfach an, oh, okay, Dankeschön. Kann ich mal gucken, ob ich mit dem besser weiterkomme. Also, Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3, ab Vers 7. Da sagt der liebe Paulus, früher hielt ich all diese Dinge, also was sein altes Leben ausgemacht hat, wo er sich darüber definiert hat, was er dachte, das ist cool, das muss sein. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Nämlich zum Beispiel, wo habe ich es mir hier notiert? Ja, alles richtig machen, über Gott Bescheid wissen, die Gebote Gottes super gut kennen und durchsetzen, dass auch andere diese Gebote befolgen. Das war für Paulus super wichtig. Jetzt betrachte ich das, wie ich früher gelebt habe, als wertlos angesichts dessen, was Jesus Christus für mich getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es sogar als Dreck, sagt er, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Geht auch nicht, mach du. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, an eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Ich finde es so den Hammer, was Paulus da gecheckt hat, wie wirklich, ich sag mal, eine neue Wirklichkeit in seinem Geist gezündet hat, in seinem Herzen angekommen ist und auch in seiner Seele Raum gewonnen hat, in seinem Handeln dann wirksam geworden ist, dass er das so schreiben kann. Mir ist es so aufgefallen vor einigen Jahren, es gibt alte, schöne Choräle, wo man so merkt, die Leute haben damals wirklich den Himmel vor Augen gehabt und das hat ihnen Kraft gegeben für die Nöte und Schwierigkeiten hier in dieser Welt. Und wir haben so einen Luxus, wir leben in so einem Wohlstand und da bedeutet einem der Himmel dann eventuell nicht mehr so viel, wenn man ihn schon andeutungsweise hier auf Erden hat. Das ist ja auch das, was für unsere Zeitgenossen so schwierig ist. Gott ist für sie keine Alternative, da haben vielleicht die Christen zu viel Blödsinn gemacht, dass sie sagen, na, von denen erwarte ich nichts mehr. Und dann suchen sie entweder bei anderen Religionen oder halt eben im Materialismus, in der Zerstreuung, in den Schlachtfesten, in den Feiern, irgendwie im Wohlstand versuchen sie irgendwo diese Leere in ihrem Herzen zu füllen, weil unser Herz muss irgendwie gefüllt sein. Das kann nicht einfach nur leer sein und wir nehmen halt das, was es gibt und was Sinnvolles machen, na gut, dann werde ich halt reich. Ja? Also ja, so Sachen. Und beim Paulus ist was komplett anderes. Und was ich gestern Abend gehört habe, da hat eine Mutter erzählt, wie ihr dreijähriges Kind über Gott gesprochen hat. Und die Mutter konnte sich nicht erklären, woher das Kind diese Formulierung hatte, weil sie hatte diese Formulierung doch nie gehört, ja. Sagt das drei Jahre alte Kind, Mama, ich will immer in Gott sein. Mama, ich will immer in Gott sein. Nichts anderes hat Paulus hier geschrieben, ja. 2000 Jahre ist es her, dass Paulus den Text geschrieben hat, den wir vorhin, den ich gerade vorgelesen habe. Aber das ist in kindlichen Worten im 21. Jahrhundert ausgedrückt dieselbe Wahrheit. Ich will immer in Gott sein. Und dass das möglich ist, dazu ist Jesus gekommen. Dazu hat er sein Leben gegeben, damit es in der Ewigkeit dann auch möglich ist. Und ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt aus dem Alten Testament, nochmal 1000 Jahre vorher. Ein Liederdichter und Lobpreisleiter namens Asaf. Heute wird man sagen, ein Songwriter und ein Worship-Leader. Der Asaf, ein Zeitgenosse des Königs David, seine Fassung von dem, ich will immer in Gott sein, lese ich uns jetzt vor aus Psalm 73, Vers 25 und 26. Wen habe ich denn im Himmel? Und die Antwort lautet im Grunde, na klar, Gott, dich habe ich im Himmel. Bei dir zu sein, ist alles, was ich mir auf Erden wünsche. Er spürt schon diese Verbindung, ja, mit Gott. Auch wenn mein Leib und mein Leben vergehen, bleibst du, Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Das ist die Fassung von Asaf, ich will immer in Gott sein. Das ist die einzig wirklich tragfähige Basis für das Leben über diese Welt hinaus sowieso, aber es soll auch schon hier in dieser Welt beginnen, dass wir uns nicht hier verlieren in dem Klein-Klein oder Groß-Groß dieses Lebens, sondern dass wir wirklich diese Perspektive auf die Ewigkeit gewinnen. Und das schließt dann eben auch die Frage, wie gehe ich mit Reichtum, wie gehe ich mit Besitz um? Bei dir zu sein ist alles, was ich mir auf Erden wünsche. Wie anders würde unsere Weltwirtschaft aussehen, wenn die danach gestaltet wäre? Ich möchte jetzt noch ein Bibelwort mit euch angucken aus dem 1. Timotheusbrief, um nochmal zurückzukommen zu dem Text von Jakobus jetzt für den Umgang mit Reichtum und Besitz, weil Gott uns eigentlich da ganz klar, ganz einfach die Richtung zeigt für uns heute, die wir verhältnismäßig reich sind, verglichen mit den Ärmsten der Armen dieser Welt, wie wir mit unserem Reichtum und unserem Besitz umgehen können. Ich lese uns vor, 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete. Das soll der Timotheus dann den Reichen in seiner Gemeinde und Umfeld so weitergeben. Denen soll er sagen, sie sollen nicht hochmütig sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums ihre Hoffnung setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und wir sollen Gutes tun, sie sollen Gutes tun, reich sein in guten Werken, freigebig sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Ein Hammerwort, echt. Ich gehe mal nur kurz schnell durch. Ihr könnt ja nächsten Mittwoch ohne mich mit Udo und den anderen, die kommen wollen. Wir hatten überlegt, ob wir es ausfallen lassen, aber Mittwochabend 20 Uhr im Glauben wachsen. Findet statt, auch ohne mich. Und ihr könnt da gerne weiter vertiefen. Ich gehe nur kurz durch, Sachen kurz rausstreichen, die mir da wichtig sind. Erstens, materieller Reichtum ist eine Sache dieses Erdenzeitalters. Das ist begrenzt auf diese Welt, auf diesen Äon. Für den Himmel spielt es keine Rolle. Deswegen sollten wir uns gut überlegen, wie hoch wir das hängen wollen, wie wichtig das sein soll. Das Zweite, wir sollen uns nichts drauf einbilden, auf diesen irdischen Reichtum. Denn letztlich, er taugt nichts, er bleibt nicht. Wir sollen schon gar nicht auf andere herabsehen und jetzt nochmal mit dem Jakobus-Text auch sie auf gar keinen Fall missbrauchen. Das ist ja das, wer genügend Macht hat, der kann auch das Gesetz sich so zurechtbiegen, wie er es gerne hätte, sollen wir nicht machen. Das Dritte, der Reichtum ist eine Ungewissheit. Jesus erzählt das Gleichnis von dem reichen Bauern, der tolle Scheunen baut, um genug zu haben, auszusorgen, dann zu sagen, jetzt Seele, habe Ruhe, ich habe genügend Vorräte gesammelt. Und dann sagt Gott, du Narr, in der Nacht werde ich dein Leben von dir nehmen. Und was bleibt dir dann noch? Hast du auf die richtige Karte gesetzt? Wir sollten keine Hoffnung drauf setzen, sondern allein unsere Hoffnung auf Gott. Das steht hier noch ganz, ganz klar im Vers 17. Und, was ich dann auch so wichtig finde, viertens, die Gaben, die Gott uns gibt, und damals schreibt er sogar schon reichlich gibt, sogar zum Genuss dürfen die sein. Wir dürfen die Gaben genießen. Hier steht's, wir brauchen da uns nicht Sorgen machen, wir dürfen das Gute, was Gott uns gibt, auch genießen. Punkt. Und zu diesem Punkt geht es dann mit und weiter, aber eben diese Gaben nicht nur für uns selber haben wollen. Nicht in dieser Egozentrik bleiben, in diesem Ausgerichtetsein auf uns, sondern das, was Gott uns schenkt, das, was wir von ihm empfangen, das auch teilen mit anderen, weitergeben. Gerade als eben jetzt zum Beispiel materiell Reiche an materiell Ärmere abgeben. Aber wir sind ja auch wohlhabend, vielleicht auch mit Kraft gesegnet. Auch da können wir, ja, jemand, der nicht so viel Kraft hat, den kann ich unterstützen mit meiner Kraft. Ja, jemand, der krank ist, den kann ich mit meiner Gesundheit unterstützen. Jemand, der traurig ist, den kann ich mit meiner Fröhlichkeit unterstützen. Jemand, der hoffnungslos ist, dem kann ich versuchen, Hoffnung weiterzugeben und so weiter. Ja, also es weitergeben. Und das Sechste dann noch, nur wenn wir wirklich so es leben, dass wir eben weitergeben, was Gott uns gibt, dass wir es teilen, nur das ist kompatibel mit dem Evangelium. Und das ist ja das, was Paulus auch in dem zweiten Kapitel schon ganz massiv, Jakobus ganz massiv in seinem zweiten Kapitel rausstreicht. Glaube, der nicht in die Aktion geht, in die Barmherzigkeit geht, in die Liebe geht und wirklich wirksam wird da drin, das ist im Grunde eine Illusion. Das ist nicht der Glaube, der rettet. Nur wenn wir wirklich so leben, wie Gott es uns vorgelebt hat und vorlebt, wie er uns beschenkt mit so viel Güte und Gnade, nur wenn wir das auch leben wollen und bereit sind, auch zu tun, dann sind wir im Einklang mit Gott und mit seinem Wesen und mit seinem Willen. Das ist das wirkliche Leben, das wir dann ergreifen. Alles andere ist eine Illusion, das ist ein Glaubenskonstrukt, eine Theorie, aber da ist keine Kraft drin, in der dann auch eben der Heilige Geist aber wirksam sein möchte in dieser Kraft. So, und jetzt noch ein letztes Bibelwort und dann bin ich auch mit der Predigt zu Ende, dann seid ihr dran. Also erschreckt schon mal kurz. Ein letztes Bibelwort als eine Art Zusammenfassung der heutigen Predigt. Von Jesus aus der Bergpredigt. Er sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und das alles meint Essen, Trinken, Kleidung. Man könnte vielleicht noch Wohnung ergänzen. Die absoluten Basics, die man eigentlich braucht, um leben zu können in dieser Welt, ohne dass es zu schlimm ist. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und Gott wird euch versorgen mit dem, was ihr braucht. Nach dem Reich Gottes trachten. Ich habe es mal für mich so zusammengefasst. Sein wollen, wo Gott ist. Nach dem Reich Gottes trachten. Dass es mich danach sehnt, dort zu sein, wo Gott ist. In ihm zu sein. So wie das kleine Kind es gesagt hat. Ich will immer in Gott sein. Nach dem Reich Gottes trachten. Sein wollen, wo Gott ist. Zu ihm gehören, mit ihm zusammen sein. Und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Ist von der Bergpredigt her ganz klar, tun, dass wir tun wollen, was bei Gott zählt, was ihm gefällt. Dass wir uns danach ausstrecken zu sehen, Gott, ich will von dir lernen. Ich will lernen, wie ich mit meinem Reichtum, mit meinen Möglichkeiten umgehen kann. Dass es Gott gefällt, dass ich das tue, was bei ihm zählt. Und das heißt dann Gott vertrauen und gehorchen. Das auf ihn hören und das tun, was er sagt, ihm folgen. Und nach seiner Gerechtigkeit trachten, das bedeutet mit Paulus, dass wir Gottes Geschenk der Gnade in Jesus annehmen dürfen und auch wirklich für uns annehmen, dass wir nicht ständig mit dem schlechten Gewissen rumrennen müssen, was wir alles Schlimmes tun, dass es der Welt so dreckig geht, das hält ja kein Mensch aus, sondern dass wir wirklich wissen, Gott liebt mich, er nimmt mich an, wie ich bin und ich muss Gott sei Dank aber nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann mich verändern, ich darf mich verändern. Aber ich muss jetzt nicht erstmal ein ganz anderer werden, damit Gott mich lieben kann, sondern das macht er auch schon. Das macht er hier und heute schon. Dazu hat er Jesus geschickt, dazu hat Jesus geblutet, dazu ist Jesus gestorben, damit wir da sicher sein können. Die Liebe Gottes ist auf unserer Seite. Die Frage ist, wollen wir auch auf Gottes Seite sein mit dem, was ihm wichtig ist für diese Welt? Und dazu will er uns segnen. Amen.